Die Gewerkschaft Verdi legt wieder einmal Deutschland oder große Teile von Deutschland mehr oder weniger lahm, indem sie mit sogenannten Warnstreiks gerade arbeiten. So, das ist natürlich eine Sache, über die sich sehr viele im Augenblick aufregen. Ich möchte das mal auf eine andere, abstrakte Ebene heben. Nämlich, ich möchte einfach mal etwas hintergründig fragen, worum geht es eigentlich in Streiks generell? Also, den einen gucken wir uns auch noch mal ein bisschen genauer an, aber ganz allgemein muss man sich mal fragen, wieso macht man eigentlich Streiks? Also eigentlich, wenn man sich mal recht überlegt, ist es ja so, dass da verhandelt wird. Und während der Verhandlung wird auf einmal etwas gemacht, was für beide Seiten ziemlich kostenintensiv ist. Wieso macht man das? Also wir wissen, am Ende kommt hier irgendeine Einigung raus. Und das, was am Ende als Einigung herauskommt, das könnte man doch eigentlich gleich von Anfang an machen. Also wozu sollte man überhaupt erst diesen kostspieligen Aufwand zwischendrin treiben, dass man irgendwie, naja, in Streik reingeht, jede Menge Kapital auch noch verspielt nach außen, also Ansehenskapital, ja, virtuelles Kapital sozusagen. Wieso wird das gemacht? Und dafür muss man sich überlegen, dass also während des Streiks irgendetwas passiert, was ohne den Streik nicht passiert wäre. Also es muss sich irgendwas ändern. Und wenn man genau darüber nachdenkt, wird einem auffallen, naja, das ist ja eigentlich nichts anderes als bei Verhandlungen überhaupt. Also jede Form von Verhandlung ist ja eigentlich erstmal ineffizient, wie man in Wirtschaftswissenschaften dazu immer sagt, oder in der Spieltheorie. Ineffizient heißt immer, es wird irgendetwas verschwendet. Und jede Verhandlung verschwendet natürlich etwas, weil man am Ende ja direkt auf das Ergebnis hätte springen können, auch ohne diese Verhandlung. Also stellen sich rationale Spieler vor, die gucken drauf und sagen, nee, wir wissen ja, was rauskommt, und springen dann eben gleich dahin. Also was passiert dort eigentlich? Naja, was passiert ist, dass offenbar die beiden Parteien unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, zum Beispiel, was denn eigentlich gerade die relative Stärke der beiden Parteien ist. Also sie merkt das ja auch, wenn irgendwelche Leute, weiß ich, bei einem Volksfest oder sowas, ja, wenn die sich in die Haare kommen, sich plötzlich anfangen zu streiten, dann geht eine Schlägerei los. Das machen die in aller Regel nicht nur deshalb, weil ihnen das vielleicht Spaß macht, sondern die machen das insbesondere auch, weil jeder von den beiden glaubt, dass er der Stärkere sei und er den anderen verprügeln könne. Danach zeigt sich dann, wer es wirklich war. Das heißt also, das ist eine der wesentlichen Funktionen, die jetzt durch einen, naja, durch eine Schlägerei, durch einen Streik oder auch durch einen ganz normalen Verhandlungsablauf selber passiert. Das ist das, was während einer Verhandlung passiert. Man kann nicht einfach die Verhandlung wegkürzen und einfach sagen, springen wir doch gleich zu dem Ergebnis. Man braucht den Prozess, um herauszufinden, was dieses Ergebnis eigentlich sinnvollerweise sein kann. So verrückt das ist. Ja? Also wenn einer jetzt versucht, einfach zu sagen, nee, ich mache dabei einfach nicht mit, dann sagt der andere, nee, ist ja prima, dann mache ich das einfach und kann auf die Art und Weise durch das aggressive Auftreten den anderen eben am Tisch ziehen. Also wenn einer mal sofort nachgeben würde. Ja? Übrigens, wenn nicht schon geschehen, dann melden Sie sich gerne zu meinem Webinar über spieltheoretisches Verhandeln an. Link ist einfach unten in der Videobeschreibung, ja, das ist die Voranmeldung dafür. Und für den Fall, dass Sie sich schon angemeldet haben, ich habe das nicht vergessen oder so, ja, dass ich muss das ein bisschen später machen, als ich es ursprünglich geplant habe. Einfach deshalb, weil die technische Komplexität doch etwas höher ist. Ja. Ich bin so überrannt worden von Anfragen, dass ich im Augenblick erst noch ein paar Sachen auf der technischen Ebene lösen musste. Ja. Aber okay, also es kommt, keine Sorge. Und wenn Sie sich schon angemeldet haben, kriegen Sie die Info in Kürze. Ansonsten gehen Sie drauf, kriegen Sie natürlich auch in Kürze. Ja. So ist das erstmal. Okay, gucken wir uns das an, was jetzt eigentlich bei diesen Verhandlungen selber nochmal passiert. Also wir haben eben von der Overconfidence gesprochen. Ja? Also das ist der Fachausdruck dafür, dass der Einzelne sich jeweils überschätzt. Ja? Jeder hat mehr Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten, als tatsächlich gerechtfertigt gewesen wäre. Ist das eigentlich alles? Und die Antwort lautet natürlich nein, das ist noch nicht alles, sondern es kann beispielsweise einen völlig anderen Grund für Verhandlungen geben. Und dieser Grund kann darin bestehen, dass wir einfach ein sogenanntes Principal-Agent-Problem haben. Also Principal-Agent-Problem heißt immer, es gibt verschiedene Leute, die Entscheidungen treffen und die haben nicht unbedingt genau die gleichgerichteten Interessen. Also die Gewerkschaftsmitglieder bestimmen irgendeinen Gewerkschaftschef und beauftragen den für die Gewerkschaft, die Entscheidung zu treffen. Was sie jetzt also haben, ist, dass einer beauftragt wurde. Ja, also der Beauftragende, das ist der Principal, ja, und der Auftragnehmer ist der Agent, ja, also der Gewerkschaftsboss ist sozusagen der Agent in diesem ganzen Modell. Und die müssen nicht unbedingt die gleichen Interessen haben. Also überlegen Sie sich einfach mal, was Sie jetzt als Gewerkschaftschef für Interessen haben. Da wollen Sie sich natürlich darstellen als jemand, der auch wirklich was bringt für seine Mitglieder und so weiter. Ja, das heißt also, wenn Sie sich einfach nur dort zurücklehnen und einfach sagen, naja, wir haben letztes Jahr schon 20% rausgeholt, sind wir in diesem Jahr mal nett, dann haben Sie keine Sichtbarkeit und es könnten sich vielleicht andere potenzielle Anwärter für diesen Posten einfach stärker durchsetzen. Das heißt, was jetzt passiert ist, dass die auf einmal übermäßig früh und übermäßig stark eskalieren, Vielleicht sogar wissen, dass es überhaupt gar nichts bringt und dass sie das auch für das Kräftemessen gar nicht brauchen, von dem wir eben gesprochen haben, sondern dass sie es nur deshalb machen, weil eben der einzelne Gewerkschaftschef eine andere Präferenzstruktur hat, andere Anreizstruktur, als die normalen Mitglieder. Also das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der da drin ist und der schnell dazu führen kann, dass auch normale Verhandlungen einfach komplett entgleisen. Das ist ein häufiges Phänomen, wenn Sie mit einer Partei sprechen, die aber eben gar nicht die Interessen der gesamten anderen Partei verkörpert, sondern einfach private Interessen verfolgt. Und dann kann es Ihnen passieren, dass letztlich entweder ein völlig suboptimales Ergebnis rauskommt oder aber, dass der eigentliche Verhandlungsprozess sehr viel kostspieliger wird, als er eigentlich hätte sein müssen. In solchen Fällen kommt es ganz stark darauf an, sich auch zu überlegen, was sind denn eigentlich die Interessenslagen der einzelnen Leute und dann vielleicht versucht, bei dieser Interessenslage darauf stärker einzugehen und damit eben insgesamt die Verhandlungskosten zu verringern. Das heißt, der Verhandlungsprozess hat in diesen Fällen eine ganz andere Funktion als das, was er normalerweise in Verhandlungen hat. Ich möchte Sie noch auf was weiteres hinweisen, nämlich in diesem Fall, bei dieser Form von Streik gibt es ganz extrem starke externe Effekte. Häufig ist das so, dass am Verhandlungstisch irgendwelche Sachen entschieden und verhandelt werden und die aber zulasten Dritter erfolgen. Also man spricht da manchmal sogar von parasitärer Kooperation, ja, möchte ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber das gibt es. Und das haben wir auch zum gewissen Grad hier, dass hier einfach die Hauptkosten des Streiks überhaupt gar nicht von den beiden Parteien getragen werden, sondern letztlich von anderer Seite getragen werden. Also von der arbeitenden Bevölkerung, wenn Sie so wollen. Und natürlich auch von allen anderen, weil auf die Art und Weise die Produktivität im Land zurückgeht. Also das war ja immer eine der wichtigen Sachen bei uns in Deutschland, dass wir gesagt haben, ja, ein bisschen höhere Steuern als sonst. Aber wir haben eine ganz hohe Produktivität, die unter anderem daher kommt, dass wir so eine gute Infrastruktur haben. Das heißt, wenn jetzt also die Infrastruktur auf diese Art und Weise plötzlich auch geschädigt wird, also dass wir alle paar Monate, muss man inzwischen schon fast sagen, wieder irgendeinen Streik haben, der dafür sorgt, dass wir nicht mehr produktiv arbeiten können, dann heißt das, dass wir einfach insgesamt auf diese Art und Weise ärmer werden und dass dieses Ärmerwerden vor allen Dingen auch auf andere Schichten verlagert wird, die überhaupt gar nichts direkt damit zu tun haben. Und das ist eine Sache, das kann man normalerweise nicht von intern von der Verhandlung lösen, sondern das schreit nach einer gesetzlichen Regelung von außerhalb. Und da bin ich ein ganz starker Verfechter davon, dass ich sage, wir müssen einfach wieder dazu kommen, dass gerade im Transportbereich oder anderen kritischen Infrastrukturbereichen einfach wirklich Beamte eingesetzt werden und diese Beamte kein Streikrecht haben. Also bei Beamten, das geht ja darum, dass die halt wenig, aber sicher kriegen und abgesichert sind für ihr ganzes Leben. Aber ja, dafür dürfen sie eben nicht einfach mal beliebig sagen, heute arbeite ich eben mal nicht, weil ich gerade mit einem Streik drin bin. Und das ist für meine Begriffe etwas, was man hier wieder haben muss, dass einfach ganz klar ist, ein solcher Betrieb muss weiterlaufen, damit das eben auf eine andere Weise gelöst wird. Also damit auch insbesondere die Produktivität im gesamten Land nicht plötzlich zurückgeht dadurch. Wir müssen hier noch was weiteres bedenken. Es gibt nämlich ein sogenanntes Bottleneck-Problem. Das liegt daran, dass es einzelne Entscheidungsgruppen gibt oder entscheidende Gruppen gibt, die plötzlich einen überproportionalen starken Einfluss auf den gesamten Ausgang haben. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben in einer Verhandlung die Konstellation, dass Sie mehrere Leute brauchen, die bei irgendetwas mitmachen und viele andere haben schon gesagt, das machen wir und Sie sind jetzt der Letzte, der noch dazukommt. Dann können Sie natürlich als derjenige plötzlich eine riesengroße Forderung stellen, weil Sie sagen, ja, dadurch, dass Sie jetzt dazukommen, wird sozusagen all das erreicht, was die anderen schon vorbereitet haben, aber was jetzt auf einmal Ihnen zuzurechnen ist. Ganz ähnliche Situation haben wir hier. Also durch dieses Flaschenhalsproblem, dieses Bottleneck-Problem, haben wir hier die Situation, dass es einzelne Leute gibt, die an der Schaltstelle sitzen und an dieser Schaltstelle auf einmal sagen können, ja, guckt euch mal den Produktivitätsverlust für das ganze Land an. Dann werdet ihr sehen, wie viel wir eigentlich kriegen müssten, seht ihr ja daran, wie viel es bei den anderen runtergeht und merken gar nicht, dass es am Ende eigentlich ja, kein Ausdruck der eigenen Produktivität ist, sondern im Gegenteil, dass das eigentlich den Charakter von einer Erpressung erhält, einfach deshalb, weil sie ja eben dadurch, dass sie der letzte Entscheidende sind, sozusagen, die hier einen Einfluss hat, dass sie damit die Arbeitskraft der anderen einfach zunichte machen können. Ja, also sie spucken sozusagen den anderen in die Suppe und sagen, bezahlt mich dafür, dass ich nicht euch in die Suppe spucke. Und das ist natürlich keine sinnvolle Zuordnung am Ende von Erträgen auf einzelne Personen. Ist aber letztlich, wenn Sie so wollen, spieltheoretischer Verhandlungstrick, der auch immer wieder angewandt wird. Funktioniert ja auch gut, das darf man ja nicht ganz vergessen. Aber wenn man dafür sorgen kann, dass man selber derjenige ist, der gerade noch diese entscheidende, sozusagen die Waage zum entsprechenden Umspringen bringt, dann kann man einfach überproportional viel rausholen. Und das ist das, was die hier mit dem Bottleneck oder mit dieser Bottleneck-Vorgehensweise versuchen. Ich möchte mal noch auf einer anderen Ebene auf etwas eingehen, nämlich sind eigentlich diese Forderungen, die hier gestellt werden, grundsätzlich okay? Also ich möchte gar nicht jetzt auf die konkreten Zahlenwerte oder so etwas eingehen, aber ist diese grundsätzliche Überlegung, dass im Augenblick zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr insgesamt die Lage schlecht ist, also für die Arbeitnehmer schlecht ist und die deshalb zu wenig Arbeitnehmer finden. Ist das eigentlich ein valides Argument? Also man muss erstmal sehen, dass natürlich die Bediensteten in dem Bereich eigentlich ja schon, wenn man sie alle mal anguckt, eher privilegiert sind. Also das muss man schon mal wissen. Also die Verdi vertritt hier schon die Interessen einer tendenziell privilegierten Gruppe. Aber ist das tatsächlich so, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind oder so schlecht sind, dass eigentlich keiner anfangen möchte, dort zu arbeiten? Und wenn bei einer Gruppe, die eigentlich bereits so gut dasteht wie die Arbeitnehmer, von denen wir hier gerade sprechen, wenn die so gut dasteht und dort keiner anfangen will, kann man das natürlich auch anders interpretieren. Dann kann man sagen, naja, dann ist offenbar der Unterschied zwischen Arbeiten und Nicht-Arbeiten so gering, dass sich das einfach für die meisten nicht lohnt. Und das ist natürlich auch kein Wunder, wenn wir eine Abgabenlast mal wirklich ansehen. Da stellen Sie ja fest, dass Sie in ganz vielen Fällen so ein Tal der Tränen haben, ja, wie das häufig genannt wird, wo Sie, wenn Sie immer mehr Bruttogehalt bekommen, Sie ganz einfach kein mehr an Netto haben. Und an dieser Schwelle sind natürlich relativ viele Leute und dann sagen die, naja, warum soll ich so einen Job nehmen, der wahrscheinlich eher anstrengend ist als andere Jobs? Ich glaube, das kann man schon zugestehen. Also es ist nicht nur so, dass er einigermaßen gut bezahlt ist, sondern es ist einfach auch ein anstrengender Job. Also sagen die sich, naja, warum soll ich denn einen anstrengenden, besser bezahlten Job nehmen? Nehme ich doch lieber einen lockeren Job und kriege ein bisschen weniger brutto, aber netto ist es gar nicht so ein großer Unterschied. Die Überlegung werden viele machen und ob sie das einfach so hinkriegen damit, das Problem auf die Art lösen, das wage ich zu bezweifeln. Ja. Denn, und das müssen sie als nächstes sich überlegen, warum kriegen denn eigentlich Arbeitnehmer so wenig netto? Und wenn wir das mal vergleichen mit dem Zustand von, sagen wir mal, vor vielen Jahren, dann haben wir schon subjektiv das Gefühl, dass wir netto eigentlich nicht wirklich mehr kriegen als damals. Und da gibt es ja auch einige Zahlen, die das letztlich so sagen. Die sagen also, die Reallohnsteigerung über die letzten Jahrzehnte ist, sagen wir mal, erstaunlich gering. Woran liegt denn das? Das liegt natürlich zum großen Teil daran, dass wir immer mehr versteckte Kosten überall mit reinbauen und dass genau das ist, was uns fehlt. Also wenn wir an jeder Stelle einen Beauftragten für dies und das haben und hier noch ein Formular ausfüllen müssen und dort noch irgendein Compliance-Theater machen, dann heißt das, dass diese ganze Arbeitskraft verloren geht für eine produktive Arbeit. Das heißt also, am Ende kommt es ja darauf an, welche Güter bekommen wir denn, die wir haben wollen, und wir verteuern jetzt durch die Bürokratie die ganze Zeit diese Güter. Und dann heißt es natürlich, dass wir am Ende weniger haben, als wir hätten haben können, wenn es das alles nicht gäbe. Und wer ist dafür zuständig? Also wer promotet das eigentlich immer sehr stark, dass es diese Art von, ja, weiß ich nicht, also Bullshit-Jobs, wie die manchmal genannt werden, gibt. Ja? Also das ist ein Begriff, den ich mir ausgedacht habe. Also es gibt ein Buch, das heißt sogar Bullshit-Jobs, ja? Dass dort also Jobs in lauter unproduktiven Bereichen sind. Also von wem kommt das eigentlich? Naja, das ist ja eine Forderung von Gewerkschaften. Also die Gewerkschaften vertreten ja die ganze Zeit die Positionen, dass sie sagen, ja, wir müssen hier was für die Umwelt tun und da müssen wir was hierfür tun und hierfür noch für irgendwas anderes. Und es mögen ja alles ganz ehrenvolle Ziele sein. Aber sie führen am Ende eben dazu, dass man auf einer Ebene des Konsums, also das, was man haben möchte, einfach weniger hat. Das Problem ist, dass bei vielen der Gewerkschaftsforderungen einfach nicht verstanden wird, welches Preisschild da implizit dran hängt. Man hat immer das Gefühl, ja, wenn man hier noch ein kleines Lieferkettengesetz fordert oder sowas, ja, dann ist das ja alles gratis. Nein, das ist nicht gratis. Das ist genau das, was man bemerkt, was man weniger bekommt. Das heißt also, wir haben auf diese Art und Weise sehr viele von solchen unproduktiven Jobs. Wir haben eine gigantische Staatsquote und einen gigantischen Anteil, der reinfließt in bestimmte Teile, die eben unproduktiv sind. Und dann kommt eben am Ende nicht besonders viel bei den einzelnen Leuten an. Selbst dann, wenn sie beim Staat beschäftigt sind. Ja, also eigentlich sollte man ja meinen, eine steigende Staatsquote ist ja toll für diejenigen, die irgendwie, ja, sagen wir mal, im öffentlichen Bereich beschäftigt sind. Aber selbst da trifft ja das zu, dass diejenigen, die beschäftigt sind, eigentlich gute Jobs haben, eigentlich viel Geld verdienen könnten, aber ganz viel abgezogen wird, weil eben so viel in unproduktiven Bereichen gearbeitet wird. Ja, das heißt, das sind Zusammenhänge, bei denen man für meine Begriffe nicht einfach die Augen verschließen kann. Ja, also man darf nicht die ganze Zeit fordern, lauter solche Effekte oder Einflüsse, von denen ich gerade gesprochen habe, und sich dann wundern, was das Resultat davon ist. Also das sind einfach mal meine Gedanken auf so einer eher abstrakten Ebene dazu. Ja, Sie können ja gerne in die Kommentare schreiben, was Sie davon halten und ob ich da irgendwelche wesentlichen Dinge übersehen habe. Ja, wie gesagt, erinnern Sie sich dran, spieltheoretisches Verhandlungstraining mache ich also so ein gratis Webinar. Ja, wie gesagt, jetzt etwas verzögert, sorry dafür, aber es kommt, keine Sorge, wenn Sie sich da noch nicht angemeldet haben oder eingeschrieben haben, einfach unten in der Videobeschreibung. Okay, so, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in aller Frische wieder. Ich bin im Augenblick noch ein bisschen gespannt, weil es bei uns gerade Klausurzeit ist an der Uni. Und da bin ich mal gespannt, wie viele von den Studenten jetzt eigentlich rechtzeitig zu den Klausuren kommen können oder ob die Warnstreiks tatsächlich jetzt wieder komplett beendet sind oder ob da doch irgendwas auftaucht. Aber wie auch immer, wir sehen uns ja hier auf YouTube. Und das Gute dabei ist, dafür müssen wir gar nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, sondern Sie können es einfach zu Hause angucken. Also in dem Sinne, wir sehen uns wieder in einer Woche. Bis dahin.